Schönen guten Morgen zusammen. Lass uns noch mal aufstehen zum Gebet. Herr Jesus, möchten wir danken, dass wir uns hier in aller Freiheit versammeln dürfen und dass wir hier sein dürfen, um zu hören, was du uns zu sagen hast. Und weil wir fest vertrauen, dass du was zu sagen hast, deshalb bitten wir dich, dass du unsere Ohren öffnest, dass wir hören, dass wir still werden, dass wir ruhig werden vor dir, Herr, und dass durch dem, was du sagst, unsere Denkweise gerade gerückt wird, dass wir wachsen zu dir hin, dass unsere Gedanken, unsere Taten dir näher und ähnlicher werden. Amen. Jetzt haben wir ja lange nicht mehr in der Apostelgeschichte gelesen, vielleicht zu Hause, aber nicht hier im Gottesdienst. Aber heute dürfen wir weiterlesen in der Apostelgeschichte. Und zwar hatten wir aufgehört in der Apostelgeschichte 12. Weihnachten ist ja vorbei, einige Tage schon. Und ich las in der Zeitung habe ich das gelesen, dass 30% der Weihnachtsgeschenke im Internet bestellt werden. Mein Weihnachtsgeschenk für meine Frau wurde zum Beispiel auch im Internet bestellt. Zweimal sogar, weil das erste Mal verkehrt war. Jetzt war das so, dass Amazon, ich glaube, das kennen wir ja fast alle, ja? Wenn ich das kenne, kennt das eigentlich jeder. Amazon versprach, weil ich ja auch ein Mann der letzten Stunde bin, am 23.12. versprach Amazon, bis Heiligabend noch zu liefern. Und das Interessante ist ja, dass fast alle Weihnachtsgeschenke, die am 23. noch bestellt wurden, am 24. ausgeliefert worden. Und so auch mit meinem erstmals verkehrten Geschenk. Und es wurde auf jeden Fall pünktlich ausgeliefert. Das ist für mich noch ziemlich ungewöhnlich, aber für die jungen Leute heute ist das völlig normal. Und es soll in Zukunft noch schneller gehen, ja? Zukunft hat gerade dieses Versandhaus Amazon hat ja den Plan, dass wenn es morgens bestellt ist, dass es nachmittags noch geliefert wird. In Amerika fliegen die ersten Drohnen mit Pakete durch die Gegend und wir sind mal gespannt, wie das hier sein wird. Aber wie dem auch sei, wir rechnen fest damit, dass unsere Waren pünktlich ankommen. Und wenn wir jetzt in der Apostelgeschichte hier lesen, dann sehen wir, das war ganz anders bei dem Gebet für Petrus. Wenn wir uns daran erinnern, was da in der Apostelgeschichte geschehen war, Petrus war ins Gefängnis gekommen, er wurde schwer bewacht und er sollte anscheinend umgebracht werden, wie vorher Jakobus, das hatten wir letztes Mal in Apostelgeschichte gelesen, und dann wurde er befreit auf übernatürliche Art und Weise. Und während der Gefangenschaft, das lesen wir Apostelgeschichte 12, Vers 5, steht, so wurde Petrus nun im Gefängnis bewacht von der Gemeinde, aber wurde unablässig für ihn zu Gott gebetet. Aber das Ungewöhnliche, und das ist eben in dieser Geschichte anders als bei Amazon, da wartete man nicht auf die Lieferung von Gott. Man hat unablässig für Petrus gebetet, aber man wartete nicht auf die Lieferung oder man erwartete nicht die Erfüllung des Gebets. Und das finden wir in dem Text, den wir heute lesen. Apostelgeschichte 12, Abvers 12. Und als er sich besonnen hatte, lesen wir da, also als Petrus freigekommen war und sich besonnen hatte, ging er zum Haus Marias, der Mutter des Johannes, mit Beinamen Markus, wo viele beieinander waren und beteten. Das war die Situation. Petrus, lesen wir hier in dem Vers, in dem 12. Vers, wusste gar nicht, wie ihm geschah. Er musste sich erstmal besinnen, er musste sich erst einmal sammeln. Vielleicht hat er sich auch erstmal kneifen lassen. Kannst du mich mal kneifen, ob ich überhaupt wach bin oder ob ich schlafe, ob er nur geträumt hat. Und als er das dann begriffen hatte, dass es real war, war sein Weg zur Gemeinde. Das war der erste Weg. Die Gemeinde war im Haus von Maria, die anscheinend eine reiche Frau mit großem Haus war. Die Namen in der Bibel, die wiederholen sich schon mal. Es gibt hier auch nicht nur einen, der, ich überlege gerade, welchen Namen wir doppelt haben, weiß ich nicht. Aber es ist durchaus, ich kenne noch einen Jörg zum Beispiel. Einen Thomas kenne ich auch noch einen. Sascha kenne ich auch noch einen. Also so sind die Namen da auch doppelt. Das will damit sagen, das ist nicht die Maria, die Jesus geboren hatte. Wenn da steht Maria, dann ist das eine andere. Also es war eine, offensichtlich eine reiche Frau, die ihr Haus der Gemeinde zur Verfügung stellte. So ähnlich, wie wir das hier von der evangelischen Gemeinde in Gewitzberg getan haben, unsere ersten Gemeinde bei uns im Keller stattgefunden haben. Und Kirchen und Gemeinden sind niemals an einen Ort gebunden. Das ist nur ein kleiner Einschub. Sind niemals an einen Ort oder an ein Gebäude gebunden. Kirchen und Gemeinden sind da, wo sich Menschen versammeln, um Jesus kennenzulernen, um ihn anzubeten, um ihn gemeinsam zu begegnen und eine Predigt zu hören, mit ihm Gemeinschaft zu haben, untereinander Gemeinschaft zu haben. Das ist Gemeinde. Und das fand dann bei der Maria statt. Petrus ging in die Gemeinde, lesen wir, wo sich viele zum Gebet versammelt hatten. Hier im Vers 12, wo sich viele zum Gebet versammelt hatten. In der Gemeinde, lesen wir, waren viele zum Gebet versammelt, aber nicht alle. Das ist das Erste, was ihr heute Morgen auffällt. Das kann natürlich einen Grund haben, dass einige arbeiten mussten. Auch das soll es damals schon gegeben haben, dass Menschen arbeiten mussten. Oder auch, dass einige nicht zum Gebet kamen, dass nicht alle da waren, weil sie offensichtlich nicht damit rechneten, dass Gott in der Lage noch was tun könnte. Oder fromm ausgedrückt, dass Gott nichts tun würde. Vielleicht. Wir formulieren unsere Gebete ja schon so dahin, dass wir sagen, ja, vielleicht ist das ja jetzt so, und man erwartete nicht den Erfolg des Gebets. Also nicht die Erhörung des Gebets. Wir müssen das verstehen, immerhin war Petrus schwer bewacht und sein Urteil stand eigentlich schon fest. Sollte hingerichtet werden. Und das ist so nüchtern und so erschreckend, wenn wir diese Verse hier lesen, dass sie sich einmütig zum Gebet versammeln und nicht rechnen, dass Gott eingreift. Und das geht uns sehr oft genauso, ganz genauso, dass wir eigentlich nicht damit rechnen, dass Gott direkt und konkret eingreift. Wie ich gerade schon sagte, unsere Gebete sind oft schon so formuliert, als müssten wir formulieren oft unsere Gebete so, als müssten wir Gott schon noch eine Chance geben, es nicht zu tun. Das ist mir sehr oft aufgefallen. Ich spreche von mir. Damit wir Gott gar nicht unter Druck setzen eigentlich. Aber im Endeffekt ist es ein Unglauben, dass wir gar nicht rechnen, dass Gott noch direkt eingreift. Aber wir sind ja sehr gut trainiert in diesen Sachen. Und wir müssen zu unserer Schande gestehen, dass wir Amazon mehr vertrauen als Gott. Das muss man ganz klar sagen. Und ich kenne fast alle, Entschuldigung. Ich glaube selbst meinen eigenen Entschuldigungen nicht, dass ich Amazon mehr vertraue als Gott. Und so, die hatten damals noch nicht Amazon, aber glaubensmäßig waren die gar nicht viel anders als wir. Und so war das, was folgt, jetzt nicht ungewöhnlich. Ich lese weiter in Vers 13. Als er, das ist jetzt Petrus, aber an das Hoftor klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode, um zu hören, wer da wäre. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, tat sie vor Freude das Tor nicht auf, lief hinein und verkündete, Petrus stünde vor dem Tor. Sie, die Gemeinde, aber sprachen zu ihr, du bist von Sinn. Doch sie bestand darauf, es wäre so. Da sprachen sie, es ist ein Engel. Petrus klopfte weiter an. Als sie nun aufmachten, sahen sie ihn und entsetzten sich. Erstmal soweit. Die Gemeinde, die sich versammelt haben, um für die Freilassung von Petrus zu beten, entsetzten sich, lesen wir, als er freigekommen war. Schräger geht's nicht. Absurder geht's nicht, würden wir sagen. Sie beten dafür und er steht vor der Tür. Die wundern sich jetzt nicht, die entsetzen sich. Als wenn ein Geist erschienen wäre. So stark ist der Unglaube. Unser auch. Das wäre ungefähr so, als wenn wir uns wundern, wenn jetzt von Amazon das Paket ankommen würde. Da wundert sich kein Mensch mehr drüber. Vehement hier wurde darauf bestanden, nein, zu der Rode wurde das gesagt, nein, das kann nicht sein, dass Petrus vor der Tür steht. Der ist bewacht, da sind die Leute um ihn herum, da ist ein Tor vorne vor und der sollte umgebracht werden. Das wurde zur Chefsache erklärt. Das hat ja der Herodes gemacht. Petrus wurde zur Chefsache erklärt, dass da keiner drankommt. Deshalb kann das nicht sein, dass der draußen vor der Tür steht. Völlig rational gedacht. Völlig logisch. Du bist Magd, Weib, sagte man damals, Weib, du bist von Sinn, du spinnst. Das schien ihnen so unmöglich zu sein, dass Petrus vor der Tür stand, dass sie noch nicht mal auf die Idee gekommen sind, die Tür aufzumachen. So absurd war das, was da geschah, in ihren Augen. Weil, sie hatten die Tür, Vers 16 lesen wir, Petrus aber klopfte weiter an. Der alte alt war er dann noch nicht, aber der arme Kerl stand da immer noch draußen vor der Tür, ja. Und klopfte weiter. Dann lesen wir, hat man anscheinend doch geöffnet. Vielleicht hat sie sich ja verhört. Sie hat ihn ja nur an der Stimme erkannt. Vielleicht hat sie sich ja verhört. Also sie haben doch geöffnet und haben gesagt, gucken kann man ja mal. So mache ich das auch immer, wenn der Briefträger draußen steht. Gucken kann man ja mal. Und dann stand das Entsetzen vor der Tür. Dann stand der Schrecken vor der Tür. Stand Petrus vor der Tür. Wie kann das sein? Das war jetzt nicht so, dass man sich jetzt nicht freute. Das lesen wir ja ausdrücklich hier in dem Text beschrieben, dass man sich außergewöhnlich freute, dass Petrus da war. Aber der Zweifel, der überwog eigentlich, dass das möglich ist, dass Petrus war. Und ich weise nochmal darauf hin, die haben dafür gebetet. Die haben wahrscheinlich auf den Knien gelegen. Früher betete man anders als heute. Sehr oft lag man auf den Knien zum Gebet. Oder man stand mit erhobenen Händen zum Gebet. Also es war nicht so, dass man sich freute, es war das Gegenteil. Aber wirklich gerechnet damit hat keiner. Vers 17, er aber, Petrus, ist das wieder, winkte ihnen mit der Hand, dass sie schweigen sollten und erzählte ihnen, wie ihn der Herr aus dem Gefängnis geführt hatte. Das haben wir ja gelesen und sprach, verkündigt dies dem Jakobus und den Brüdern. Den Jakobus und den Brüdern. Jakobus wurde da besonders erwähnt. Das ist der Jakobus, der Bruder von Jesus gewesen ist. Und ich glaube mal, dass da noch verwandtschaftliche Verhältnisse bestanden haben. Deshalb wird Jakobus hier besonders erwähnt. Weil der Herr lebt. Er wirkt. Er hat mich aus dem Gefängnis befreit. Und dann ging er hinaus, zog an einen anderen Ort, steht hier. Petrus geht mit dieser Angelegenheit sehr nüchtern um. Scheint so zu sein. Aber es war ja nicht nur irgendeine Angelegenheit für Petrus, sondern es ging schließlich um Leben und Tod. Das Anliegen von Petrus an dieser Stelle bestand darin, dass bekannt werden sollte, wie gewaltig oder wie mächtig Gott ist. Guck, hier bin ich, erzählt das weiter, wie Gott mich aus dem Gefängnis herausgeholt hat. Weil es ausschließlich Gott zu verdanken war, dass er aus dem schwer bewachten Gefängnis entkommen konnte. Das ist die Begebenheit. Und auch wenn wir es als normal finden, dass Gott Gebete nicht erhört, wir haben uns daran gewöhnt, wir haben uns damit arrangiert, wir finden das normal, dass Gott Gebete nicht erhört. Vielleicht bin ich auch, es kann sein, dass jemand nach dem Vortrag zu mir kommt und sagt, du bist auf einem völlig falschen Dampfer. Wenn ich bete, ist das völlig anders. Ich erwarte immer, ich rechne immer damit, dass das geschieht. Kann sein. Dann müsst ihr mir das sagen. Aber ich behaupte, dass ich mich nicht irre, sondern dass wir es wirklich als normal empfinden oder normal finden, dass Gott Gebete nicht erhört. Aber wir sehen hier an Petrus, dass es anders sein kann. Und es hat einen Grund, dass ich glaube, dass wir das als normal empfinden. Es hat einen Grund, weil unsere Gebetspraxis beweist, dass wir das normal empfinden, dass Gott Gebete nicht erhört. Sonst würden wir anders und mehr beten. Das ist kein Vorwurf an irgendjemanden, der hier sitzt, aber ein Vorwurf an mich und an die Gemeinde. Oder ein Infragestellen unserer Denkweise. Vorwurf ist nicht das richtige Wort. Es ist ein Infragestellen unserer Denkweise und unserer Handlung. Unsere Gebetspraxis beweist, dass wir nicht damit rechnen oder selten und wenig damit rechnen, dass Gott eingreift. Wir wollen mal versuchen, die Unterschiede zwischen Petrus und den Betenden in der Gemeinde herauszufinden. Wir wollen das mal versuchen, ob wir das finden können. Es ist ein Unterschied gewesen. Es war ja so, dass Petrus nicht wusste, was mit ihm im Gefängnis geschehen würde. Wie gesagt, er stand unter Anklage ist nicht das richtige Wort, aber er sollte umgebracht werden. Vorher, das hatte Petrus ja miterlebt, wenigstens davon gehört, aber wahrscheinlich sogar gesehen, wurde Jakobus umgebracht und wir lasen, das gefiel den Zuschauern so gut, dass Herodes noch mehr Menschen umbringen wollte. Das erinnert mich immer an den Film Quo Vadis, wo so ganz ein bisschen weit entfernt von der Wahrheit das Leben von Nero verfilmt wurde. Und der Nero machte auch immer das, was dem Volk gefiel. Wenn das Volk jubelte, dann kamen wieder neue Menschen da rein, die von den Tigern und von was weiß ich alles gefressen wurde. Und so war das da bei Herodes auch. Es gefiel den Menschen, eine seltsame Praxis in unseren Augen, sich davon leiten zu lassen. Okay, so war es hier die Situation, dass Petrus auch umgebracht werden sollte. Die Menschen, das hatten wir gerade etwas betrachtet, die in der Gemeinde zum Gebet versammelt waren, rechneten jetzt nicht mehr mit der Freilassung des Petrus. Die Unsicherheit über die Zukunft war für Petrus genauso ungewiss wie für die Betenden in der Gemeinde. Also die Grundvoraussetzungen waren die gleichen. Und trotzdem war ein Unterschied, was wir gleich sehen werden. Die Grundvoraussetzungen waren die gleichen. Weil, während die Unsicherheit bei beiden da war, bei der Gemeinde, die ihren Petrus geliebt haben, garantiert, die Gemeinde war genauso ungewiss wie Petrus, der auch als ein Mensch an seinem Leben gehangen hat. Petrus, jetzt gucken wir mal, wie Petrus damit umgegangen ist. Petrus war sich so sicher, dass er in Gottes Hand ist, dass er, obwohl er in Todesgefahr war und schwer bewacht wurde, schlief. Das muss man sich mal vergegenwärtigen. In dieser Situation, im Knast, schwer bewacht, lasen wir, dass Petrus schlief. Wir hätten wahrscheinlich alles andere getan als geschlafen. In dieser Todesangst. Nicht Petrus. Er schlief. Und das ist nach meiner Einschätzung ein ganz großer Unterschied zwischen Petrus und den Menschen in der Gemeinde und dann logischerweise auch zu uns. Nicht, dass Petrus eine Ahnung gehabt hätte, was mit ihm geschehen würde, aber ich glaube, Petrus hat nicht damit gerechnet, dass er rauskam. Hat er bestimmt nicht. Er hat sich wahrscheinlich schon tot gesehen. Nicht, dass Petrus, wie ich sagte, eine Ahnung gehabt hätte, was geschehen würde, aber er hatte grenzenloses Vertrauen zu seinem Herrn. Er hatte grenzenloses Vertrauen zu seinem Herrn, dass er in dieser Situation schlafen konnte. Er hatte das Vertrauen, dass Jesus nichts aus der Hand gleitet. Das ließ ihn schlafen. Und das wäre so schön, wenn wir davon etwas lernen könnten, auch in Sachen Vertrauen. Dass egal in welchen Umständen wir uns befinden, es gibt wirklich widrige Umstände in unserem Leben. In jedem Leben. Wir meinen sehr häufig, das betrifft nur uns, dass wir widrige Umstände haben. Ist nicht so. Aber in dieser Situation, in der du bist, wie Petrus, dieses Vertrauen zu haben und zu schlafen. In dem festen Bewusstsein, ich bin in Gottes Hand. Ich kenne nur einige Kranke. Und das ist manchmal so schön, so demütigend für mich zu sehen, wie sie schlafen. Also jetzt mal nicht äußerlich, aber innerlich. Wie sie innerlich in Gottes Hand, sie wissen, ich bin in Gottes Hand und dann ist genug. Wir singen sehr oft, deine Gnade allein genügt. Aber wie das mit den Liedern so ist. Singen haben wir schnell gesungen. Aber wenn es so ist, ist es anders. Das heißt, in den Händen von unserem Herrn zu sein oder von Jesus zu sein, das bedeutet dann, ich vertraue da ganz fest drauf, dass er mit mir zu seinem Ziel kommt. Dann im Endeffekt auch zu meinem Ziel. Und das lässt mich schlafen. Das lässt mich ruhig werden. Das lässt mich ruhig werden, zu wissen, ich bin in der Hand von Jesus. Das ist sehr theoretisch, was ich euch sage, in meinem Leben. Weil ich habe so viele Nächte in meinem Leben nicht geschlafen, vor lauter Sorge. Ich bin sehr dankbar, dass es die letzten Jahre weggegangen ist. Das liegt aber nicht daran, dass mein Vertrauen gewachsen ist, vielleicht auch etwas, aber es liegt mehr daran, dass sich die Umstände geändert haben. Aber hier, bei Petrus, hatten wir es gesehen, er schläft. Er vertraut in seiner Situation auf Gott. Und die Gemeinde betet und glaubt nicht, vertraut nicht, dass Gott eingreift. Das ist der fundamentale Unterschied zwischen Petrus und der Gemeinde. Und dieses Vertrauen fehlte natürlich dann der Gemeinde. Es ist gut, dass sich die Gemeinde, obwohl sie nicht das Vertrauen hatte, sich trotzdem an den lebendigen Gott gewendet haben. Ich weiß nicht, ob es das Motto damals schon geben wird. Heute sagt man oder hört man schon, ja, wenn ich ja bete, schaden kann das ja nicht. Ich glaube nicht, dass es damals dieses Motto schon gegeben hat. Aber auch wenn sie grundsätzlich radikalen Hilfe von Gott Zweifel gehabt haben, haben sie doch daran festgehalten, dass sie einen lebendigen Gott haben und sich an den zu wenden. Sie haben sich an ihn gewendet. Das wollen wir nicht schlecht reden. Das ist nicht schlecht, das ist richtig. Aber der Gemeinde fehlte das Vertrauen und der Glaube des Petrus. Uns geht das häufig auch so. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass uns dieses Grundvertrauen fehlt, obwohl wir doch vertrauen, wir bezeugen das mit unserem Mund wenigstens, ich hoffe mit unserem Herzen auch, wo wir doch vertrauen, dass wir irgendwann bei Jesus sein werden, dass er lebendig ist, dass wir seine Kinder sind, dass uns nichts aus seiner Hand reißt. Wie kann uns dieses Vertrauen fehlen, wie kann das sein? Warum glaubte ich am 23.12.2015, dass die Handyhülle meiner Frau noch ankommt pünktlich? Warum glaubte ich das? Ich habe jetzt hier stehen, weil es in der Vergangenheit so war. Das ist nicht ganz richtig, weil meine Tochter Sarah mir gesagt hat, wenn die sagen, die liefern, dann kommt das auch. Also die Vergangenheit lehrte uns oder mich, dass Amazon bis auf wenige Ausnahmen immer pünktlich liefert. Aber warum glauben wir dann, dass nicht im übertragenen Sinn, warum glauben wir nicht im übertragenen Sinn, dass Gott pünktlich liefert? Warum haben die nicht geglaubt, dass Gott pünktlich liefert? Warum glauben wir so wenig an die Einflussnahme Gottes, dass wir ihn gar nicht erst bitten? In vielen Sachen ist das so. Lassen wir uns nichts vormachen. In vielen Sachen ist das so. Also warum glauben wir so wenig an die Einflussnahme Gottes, dass wir ihn nicht bitten oder wenn wir ihn bitten, in Wirklichkeit nicht mit seinem Eingreifen rechnen? Wir geben Gott ja immer einen kleinen Vorsprung, wie ich es gerade schon sagte, ja, wenn du willst und vielleicht und Gott hat eine andere Zeit. Ich sagte das gerade schon am Rande, Entschuldigung, kenne ich genug. Aber wir wollen gucken, wo unser Problem liegt, ob wir hier ein Problem haben. Gott ist doch allmächtig, sagen wir. Oder stimmt das auch nicht? Das wäre ja dann der Umkehrschluss. Ich sage das zu unserer und insbesondere zu meiner Schande. Es ist leicht gesagt, Gott ist allmächtig. Aber auf den allmächtigen Gott zu vertrauen, das ist dann noch was anderes. Im Gefängnis zu schlafen, Das ist noch was anderes, als mit unserem Mund zu sagen, ja, Gott ist allmächtig. Oder eins von den vielen tollen Liedern zu singen. Also, Gott ist doch allmächtig, oder ist er das nicht? Matthäus 10, Vers 29 lesen wir, kauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen, dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Wenn Gott für die Spatzen sorgt, also sind Sperlinge, wenn Gott für die Spatzen sorgt, sorgt er dann nicht für seine Kinder? In der Vergangenheit hat Gott doch auch eingegriffen. Also in der Vergangenheit, in meiner Vergangenheit, Gott doch auch pünktlich geliefert. Er hat doch auch eingegriffen. Wir haben Weihnachten gefeiert. Da hat er doch auch eingegriffen. Als die Zeit erfüllt war, Galater 4, Vers 4, die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Peng. Pünktlich eingegriffen. Pünktlich geliefert. So genau, dass die Menschen damals darauf gewartet haben, ich habe es in der Vergangenheit schon mal gesagt, dass die Menschen darauf gewartet, punktgenau darauf warten konnten, jetzt muss der Messias kommen. Und Gott hat den Messias geschickt. Und dann haben wir uns doch vor kurzem erst daran erinnert, an Silvester. Da war unsere Gemeinde voll Zeugnissen, die Gott getan hat. Oder glauben wir das selber nicht, was wir da sagen? Da müssen wir jeden Einzelnen, der hier vorne steht, in Frage stellen, wenn wir das selber nicht glauben. Aber wir müssen doch daraus, ich frage mich immer, warum wir daraus keine Lehren ziehen. Versteht ihr das? Dass ich sage, das hat Gott mit mir getan. Ich hätte euch viele Geschichten erzählen können, viele, viele unglaubliche Geschichten, die ich letztes Jahr erlebt habe. Unglaubliche Geschichten. Die übernatürlich sind, zweifelsfrei übernatürlich. Warum berührt mich das so wenig? Warum kann ich nicht beruhigt in der Hand Gottes schlafen? Ich hoffe, dass sich das nochmal ändert. Bei einer Verlosung in den USA wurde in der vergangenen Woche eine Summe von 1,5 Milliarden Euro ausgelost. 1,5 Milliarden Euro. Entschuldigung, Dollar. Die handeln ja noch in Dollar. Von den Verkaufsstellen, an denen diese Lose verkauft wurden, ganz am Rande, ich bin nicht der Meinung, dass USA demnächst in Euro handelt. Also, das wollte ich nicht damit gesagt haben. Also, von den Verkaufsstellen, an denen diese Lose verkauft wurden, bildeten sich sehr lange Schlangen. Ich sah ein Bild von einer Schlange, war kein Ende abzusehen. Man errechnete, dass die Wahrscheinlichkeit, von einem Meteoriten getroffen zu werden, höher ist, als diese 1,5 Milliarden Dollar zu gewinnen. Trotzdem standen Schlangen davor und wurden unglaublich viele von diesen Losen oder was das immer auch war, im Endeffekt waren es Lose, verkauft. Wenn wir uns zum Gebet versammeln, haben wir diese Schlangen nicht vor unserer Tür. Das kann ich bezeugen. Und jeder, der sich hier zum Gebet versammelt hat, jemals. Wir haben diese Schlangen nicht vor. Wie kommt das? Ist die Wahrscheinlichkeit, dass Gott eingreift, noch geringer? Ist sie noch geringer, als dass wir vom Meteoriten getroffen werden? Petrus hatte im Gegensatz zu vielen anderen eine Erfahrung gemacht, die ihn Vertrauen gelehrt hat, die ihn wirklich vertrauen lässt. Petrus hatte die unendliche Liebe von Jesus kennengelernt. Das hat ihn Vertrauen gelehrt. Petrus wusste, er ahnte das nicht wie wir. Petrus wusste, was Gebet möglich macht. In der tiefsten Tiefe seines Lebens, als er im Vorhof des Gerichts, als die Sache Jesus verhandelt wurde, in dem Vorhof auf die Frage, ob er Jesus kennen würde, dreimal antwortete: Nein, ich kenne ihn nicht. Als er den Glauben an sich selbst verlor, da lernte er die Liebe von Jesus kennen, der sich nicht erschrocken und beleidigt abgewendet hat, sondern den Kontakt mit ihm gesucht hat und das Verhältnis wieder hergestellt hat. Das ist eine gesonderte Predigt, wie Gott da, wie Jesus da mit ihm gehandelt hat, wie einen Freund. Da, wo Petrus daneben gelegen hat, da ist Jesus stehen geblieben und hat ihn anschließend wieder in seine Arme genommen. Und das hat Petrus an seinem eigenen Leib erfahren. Hiob sagte dazu, nicht zum Fall Petrus, zu seinem eigenen Fall, sagte: Früher kannte ich dich vom Hörensagen, aber jetzt habe ich dich kennengelernt von Angesicht zu Angesicht. Und das ist einer der gravierenden Unterschiede. Er hat, als er den Glauben an sich selbst verlor, da wurde ihm klar, was Gebet bewirkt. Das lesen wir in Lukas 22, Vers 32. Da sagt Jesus zu ihm: Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Da wusste er, da hat er das wirklich an seinem eigenen Leib gelernt. Er hat das bitter gelernt. Er hat das bitter gelernt. Wir lesen am Ende des Johannes-Evangeliums, dass er weinte. Er hat das ganz bitter gelernt. Aber er hat das nachhaltig gelernt, dass dieser Jesus zu ihm steht und sich für ihn verwendet, dass er für ihn betet. Lukas 22, Vers 32. Und noch etwas wusste Petrus, und ich bin mir sehr sicher, dass Petrus im Gefängnis daran gedacht hat. War ja gefangen genommen und bewacht und sollte ja sterben. Er wusste, was Jesus zu ihm gesagt hatte. Er hat gesagt, dass er eines gewaltsamen Todes sterben würde. Lesen wir auch am Ende des Johannesevangeliums. Er wusste das. Aber das Vertrauen zu Jesus war so groß, dass ihn das nicht beunruhigt hat. Normalerweise, wenn dir einer sowas sagt, dann schlottern dir die Knie. Petrus nicht. Er wusste ganz genau, bei meinem Freund, mit dem ich 3,5 Jahre zusammen gewesen bin, bei meinem Freund, da bin ich gut aufgehoben. Der wird es schon machen. Wir haben es vor kurzem noch in dem Psalm gelesen: Vertraue auf den Herrn, er wird es wohl machen. Ich habe schon was dazu gesagt. Er wird es wohl machen. Also er wusste das. Wird er daran gedacht haben? Und in dieser Situation ist doch klar, oder? Wenn dir vorher einer sagt, eine Zeit lang vorher, du wirst gewaltsam sterben und dann wirst du verhaftet und vorher den haben sie schon umgebracht, dann denkst du dir, jetzt ist es soweit. In dieser Situation schlief Petrus. Vielleicht mit der Angst vor dem Tod, das weiß ich nicht. Aber mit der Vorfreude, dass es nun endlich vorbei ist und er wieder mit Jesus zusammen ist. Mit der Vorfreude hing er im Knast. Bei dem zu sein, der ihn so sehr liebte und den er so sehr liebte. Lest mal das Ende des Johannesevangeliums. Von dieser Liebe geprägt, beeinflusst, überwältigt von dieser Liebe von Jesus. So sehr überwältigt ließ Petrus schlafen, trotz der Umstände. Das ist Vertrauen. Das fehlte der Gemeinde. Und es fehlt uns, behaupte ich. Das Verhältnis zu Jesus war geprägt von Liebe und Vertrauen. Und das war es, was im Haus, in der Gemeinde, im Haus der Maria fehlte. Und das kann es auch sein, dass uns abhält, zu beten und uns zum Gebet zu versammeln. Weil wir nicht dieses Verhältnis haben wie Petrus, welches geprägt ist von Liebe und Vertrauen. Sollten uns nüchtern selbst hinterfragen, wie viel wir Gott zutrauen. Und wir sollten mehr aus der Vergangenheit zehren auch, was Gott an uns getan hat. Da sollten wir mal dran zehren, da sollten wir mal drüber nachdenken, statt so viel Angst zu haben vor der Zukunft vielleicht oder uns so sehr mit unserer Situation beschäftigen, dass wir gar keine klaren Gedanken mehr fassen können. Sollten uns nüchtern selbst hinterfragen, wie viel wir Gott zutrauen und uns nicht mit Entschuldigungen beruhigen, die wir selber nicht glauben. Bis jetzt haben wir das Vertrauen von Petrus gesehen, den unbegründeten Zweifel der Gemeinde. Und jetzt zum Schluss sehen wir die begründete Angst der Wächter. Vers 18 und 19. Als nun Tag geworden war, das geht schneller, als es nun Tag geworden war, entstand eine nicht geringe Bestürzung unter den Kriegsknechten, was wohl aus Petrus geworden sei. Als aber Herodes nach ihm verlangte und ihn nicht fand, verhörte er die Wachen und ließ sie zur Hinrichtung abführen. Und er ging aus Judäa nach Caesarea hinab und hielt sich dort auf, also der Herodes. Der Gefangene war weg, was das bedeutete, war klar. Der Gefangene weg war für die Wächter die Todesstrafe. Das war völlig klar. Ich will noch mal einen ganz kleinen Abschweif machen an dieser Stelle. Den will ich nur noch mal eben darauf hinweisen. Vielleicht kennt ihr das, wisst ihr das schon. An dieser Stelle war das klar, dass die Wächter umgebracht wurden. Als der Gefangene Leichnam von Jesus verschwunden war, da standen ja auch Wächter vor der Tür. Sind die umgebracht worden? Nein. Wisst ihr, was damit gemacht worden ist? Die haben Geld gekriegt, um zu sagen, die Jünger haben ihn gestohlen. Was war das für eine schräge Sache? Das war hier völlig klar. Nur mal so als Hinweis, dass wir mal sehen, wie die früher damit umgegangen sind, ja? Mit dem Recht. Oder welche Not sie hatten, dass auf einmal das Grab leer war, obwohl zwei Wächter vor der Tür gestanden haben. Nur mal so als Hinweis. Hier bedeutete das war ja, hat den Leuten ja Spaß gemacht, steht hier ja, es hat ihnen ja, das Töten hat, als er sah, dass es den Juden gefiel, also es gefiel ja den Menschen offensichtlich da zu der Zeit, kriegten auch die Wächter oder hatten die Wächter auch die Todesstrafe. Statt Petrus, also die begründete Angst, statt Petrus wurden nun seine Wächter abgeführt. Das ist Gott. Statt Petrus wurden die Wächter abgeführt. Auch wenn Herodes das mit seiner Macht veranlasst, mit seiner Gewalt veranlasst, das Umbringen der Wächter können wir vorwegnehmen, dass es auch mit Herodes kein gutes Ende nahm. Und das nun ist der wirkliche, berechtigte Schrecken bei der Gefangennahme von Petrus. Die Wächter konnten mutmaßlich nicht zu Gott beten, weil sie ihn nicht kannten oder nicht glaubten oder weil man vielleicht auch aufgrund der politischen Situation das nicht machte. Und das ist die wirkliche Tragik hierbei. Zum Schluss fragen wir uns, zu welcher Gruppe Menschen gehören wir? Zu denen, die glauben und Gott grenzenlos vertrauen? Zu denen, die glauben und doch Zweifel haben? Oder zu den Wächtern, die nicht glauben und keinen Gott haben? Lass dich anstecken, damit möchte ich schließen. Lass dich anstecken vom Vertrauen des Petrus, damit du auch in den Stürmen deines Lebens sicher im Vertrauen auf Jesus schlafen kannst, ruhig sein kannst in der Hand Jesus. Zehre aus der Vergangenheit. Denke darüber nach, wie viel Gott an dir getan hat, wie viel Gott an mir getan hat. Wenn ich denke, in solchen Situationen, wenn ich nachdenke, wie ich gläubig wurde, wie den Petrus aus den finstersten Stunden meines Lebens herausgeholt hat und mir ein Leben geschenkt hat, was ich wirklich Leben nennen darf, dann schafft mir das Vertrauen, auch wenn ich meine Probleme mit dem Gebet habe, auch wenn ich Zweifel habe, Paulus schreibt, er sagt, und dennoch, versteht ihr das? Egal was ist, egal wie wir zweifeln und wie in Not wir sind und wie auch immer, und dennoch bleibt unser Herr Jesus Christus der Fels in der Brandung. Und dennoch, also egal zu welcher Gruppe wir gehören, und dennoch ist seine Treue zu uns felsenfest. Amazon ist nichts. Die liefern nur, was bestellt wird. Mehr nicht. Aber unser Herr, jetzt zitiere ich Psalm 121, da sagt David, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der hatte wahrscheinlich auch, der David, der hatte auch Probleme mit dem Schlafen. Das kann ich euch sagen. Und er sagt, und dennoch, ja, hebe ich meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Jetzt kommt der riesige Unterschied zu Amazon. Er wird seinen Fuß nicht wanken lassen. Er wird deinen Fuß nicht wanken lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Da streikt auch keiner. Siehe, der Hüter Israels schläft, noch schlummert er. Amen.